In dieser Nacht schließlich gehen sie aus Ägypten hinaus. Und zwar mit erhobenem Haupt. Ja? Der Jesus sagt in Lukas 21, hebet eure Häupter, wenn ihr die Endzeitzeichen seht, weil eure Erlösung naht. 2. Mose 1, Vers 7. Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten und vermehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Es gab eine Bevölkerungsexplosion in Ägypten. Und die höchste Explosionsrate im 20. Jahrhundert war unter anderem in Brasilien, bis um 5%. Und das erklärt übrigens genau, wie es möglich war, in diesen 215 Jahren aus der Großfamilie von Jakob dieses Millionenvolk zu bekommen. Das geht nach Bevölkerungsstatistik. Aber dann sehen wir in Vers 8, da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns ihm gegenüber klug handeln, dass es sich nicht vermehre und es nicht geschehe, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch zu unseren Feinden schlage und gegen uns kämpfe und aus dem Land hinaufziehe. Und sie setzten Fronvögte darüber, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute dem Pharao Vorratsstädte, Pithom und Ramses. Aber so wie sie es drückten, so vermehrte es sich. Und so breitete es sich aus und es graute ihnen vor den Kindern Israel. Und die Ägypter zwangen die Kinder Israel mit Härte zum Dienst und sie machten ihnen das Leben bitter durch harten Dienst in Lehm und in Ziegeln. Und durch allerlei Dienst auf dem Feld, neben all ihrem Dienst, zu dem sie sie zwangen mit Härte. Wir sehen hier das Volk Israel in Ägypten, unter der Herrschaft des Pharao. Der Pharao ist hier ein Bild von Satan, der genannt wird in Johannes 12, Vers 31, der Fürst dieser Welt. Und in 2. Korinther 4, 4 sogar, der Gott dieser Welt. Und die Beziehung ist sehr naheliegend, denn der Pharao repräsentierte damals den Sonnengott. Und 1. Korinther 10, Vers 20 sagt ja, dass hinter den Götterbildern der Nationen sich Dämonen verehren lassen. Und hinter dem höchsten Gott Satan selbst. Also das Bild Pharao, Satan, das hat eine ganz direkte Connection. Und so waren wir auch vor unserer Bekehrung alle unter der Herrschaft von Satan. Epheser 2 beschreibt das sehr eindrücklich, Tod in Sünden und Vergehungen. Und dann heißt es, dass der Fürst der Gewalt der Luft, der Geist, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, in uns gewirkt hat. Und wir haben gelesen in Vers 11 von diesem Druck, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Nochmals Vers 12, aber so wie sie es drückten. Und dann Vers 13, mit Härte. Vers 14, bitter durch harten Dienst. Und dann Vers 14, Zwang. Sie zwangen mit Härte. Und es ist wirklich so, wenn man zurückschaut, das Leben ohne Herrn Jesus ist gekennzeichnet von diesem Druck und von dieser Härte und dieser Bitterkeit und diesem Zwang. Eine Stelle im Neuen Testament, die das so ganz eindrücklich beschreibt, unser Zustand, eben bildlich gesprochen, in Ägypten unter der Herrschaft des Pharaos, Titus 3, Vers 3. Da wird gesagt, dass wir Gläubigen der Obrigkeit uns unterstellen sollen und nicht so rebellisch sind wie die gottlosen Menschen. Aber nicht, dass wir uns darüber stellen, sondern Vers 3 sagt dann, denn einst waren auch wir unverständig. Wir waren genau gleich. Ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Vielleicht hat jemand mitgezählt. Jeden Begriff streiche ich in meiner Bibel ganz kurz an. Nur die ersten Buchstaben, man soll ja nicht die ganze Bibel anmalen. Und ja, das habe ich als Teenager gelernt, dass man das nicht soll. Als einer ganz schockiert meine Bibel angeschaut hatte. Und dann sieht man sofort, 1, 2, 3, 4, 7. Kein Zufall. 7 Kennzeichen. Und das zeigt so diese harte, bittere Situation als Diener Satans und der Sünde. Ja, dieser harte Dienst, den sie hatten, ist auch ein Bild von dem Dienst unter der Macht der Sünde. Aber dann lesen wir in Vers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Das ist auch so eine Stelle mit dem Wort aber. Vers 4, als aber die Güte und die Menschenliebe. Das findet man auch in Epheser 2, das göttliche Aber, das die Wende gebracht hat von dem früheren Leben zum Leben als Erretteter. Und auch hier, durch die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes. Und das wollen wir anschauen, wie das schließlich zur Rettung gekommen ist. Gott hat Mose gesandt, um Israel aus Ägypten herauszuführen. Ein wunderbarer Hinweis auf den Herrn Jesus, der von dem Vater gesandt wurde in diese Welt, um uns zu retten. Aber der Weg der Rettung wird uns beschrieben in Kapitel 12. Und zwar dort haben wir das Passa. Ich lese ab Vers 1, 2. Mose 12. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Im Weiteren sieht man, das ist der Monat Abib. In den älteren Büchern im Alten Testament heißt er Abib. In den späteren Büchern im Alten Testament heißt er Nisan. Das ist der gleiche Monat, März, April. Und dieser Monat war ab der Schöpfung der siebte Monat. Ab der Schöpfung war Tischri der erste Monat. Aber das ist heute in Israel der siebte Monat. Es wurde getauscht, ja? Gott sagt, dieser Monat soll von jetzt an der erste der Monate sein. Und darum feiert man Neujahr in Israel im Herbst, im Monat Tischri, erster Tischri. Und das ist aber der siebte Monat, eben nach der alten Zählung ab der Schöpfung. Der erste Tischri fällt zusammen mit dem sechsten Schöpfungstag, als Gott Adam und Eva erschaffen hat. Ja, aber jetzt wird da der Kalender gewechselt. Dieser Monat soll jetzt der erste sein. Und darum kann man natürlich im Prinzip zweimal Neujahr feiern. Ja, das Neujahr von der Schöpfung her und jetzt das Neujahr von der Erlösung her. Ja, jetzt verstehen wir. Die meisten, außer es sei gerade zusammengetroffen, die können zweimal Geburtstag feiern. Ist doch schön. den natürlichen Geburtstag und das ist ganz wichtig. Ich war die Zeugen Jehovas sagen, man soll nicht Geburtstag feiern, und zwar, weil an Geburtstag sind alle Söhne und Töchter Hiobs ums Leben gekommen. An einem anderen Geburtstag wurde der Bäcker in Ägypten geköpft. Und an einem anderen Geburtstag, also wirklich, sieht gar nicht gut aus mit Geburtstagen. Ein anderer Geburtstag, da hat die Tochter Herodias den Kopf von Johannes dem Täufer gefordert. Ja, aber wenn man Geburtstag so missbraucht, das ist kein Grund, dass wir nicht Geburtstag feiern. Wenn wir Geburtstag feiern, dann danken wir Gott bewusst, dass er uns gemacht hat. Manchmal, jetzt mache ich das nicht mehr so, weil ich habe manchmal auf den Fuß getreten, das will ich ja nicht. Habe ich schon gefragt, jemand, hast du schon gedankt, dass Gott dich gemacht hat? Nein? Wie? Ich meine, wir waren ein Gedanke Gottes. Und er wollte uns gerade als Individuum, und zwar nicht kopierbar, so wollte er uns. Und da können wir doch nur danken, dass er mich gemacht hat. Aber wir müssen die Verbindung sehen, Jesaja 43, dort haben wir beides zusammen. Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Sehen wir, da haben wir beides. Die Erschaffung, der dich geschaffen hat, der dich gebildet hat, im Mutterleib. So bei den meisten, so ungefähr 9 Monate. Und dann heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das heißt, Gott liebt uns aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil er uns erschaffen hat. Und das war ein Ja Gottes zu jedem von uns. Er wollte dich und mich. Es gibt vielleicht Leute, die können sagen, also ich wusste, dass meine Eltern mich nie wollten. Und sie haben gesagt, ich war ein Unfall. Das gibt's wirklich. Das ist sowas von übel. Aber wenn man dann eben lernt, dass der Plan Gottes ja von Ewigkeit her ein ganz anderer war. Und Menschen, die da im Zusammenhang mit der Entstehung eine Rolle gespielt haben, ob die der gleichen Meinung waren, das ist letztlich, muss man jetzt sagen, sekundär. Wichtig ist, dass Gott ein Ja zu uns hatte. Und das haben wir gerade gelesen in Titus 3. Als aber die Menschenliebe Gottes erschien. Das ist das Wort Philanthropie. Ja, das verstehen wir, das sind so reiche Leute, die müssen aus ihren Milliarden ein bisschen Geld da und da. Das sind Philanthropen. Aber viel lieben Anthropen Menschen. Und Gottes Menschenliebe, das ist nicht einfach Philanthropie. Ja, muss man also wirklich klar unterscheiden. Das ist, er hat uns geliebt als unsere Geschöpfe. Aber wenn er uns ruft, bei unserem Namen zur Bekehrung, und wir Ja sagen, werden wir erlöst. Und Gott liebt uns, weil er uns erlöst hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und das wird dann auch gesagt in Vers 4, weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Also, zu wissen, jetzt können wir zweimal Geburtstag feiern. Da danken wir, dass Gott uns gewollt hat als Geschöpfe und uns auch so gemacht hat, wie wir sind. Ja? Als Unikate und die sich nicht in Schubladen sperren lassen und dann mit der Erlösung uns geliebt hat. Als erlöste Menschen. Als neue Schöpfung. Und da können wir feiern unseren Geburtstag der Bekehrung. Gut, das können nicht alle genau sagen, wann es war. Nicht wahr? Die sind vielleicht so wie manche in, sagen wir, afrikanischen Ländern. Wenn man sie fragt, wann bist du geboren? Es gibt keine Urkunde, wie er sagt. Und dann müssen sie so irgendwie herausfinden und da machen sie auch manchmal so Schätzungen. Ja, es gibt ja jetzt auch natürlich in der Medizin bei uns Methoden, wie man das noch ein bisschen Knochen. Ja, aber ist nicht klar. Und so ist es auch bei manchen, die sich bekehrt haben, weil sich die einzelnen Punkte der Bekehrung, Ja sagen zu dem Herrn Jesus, ihn aufnehmen und dann Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis und so weiter und dann das bewusste Annehmen des Opfers des Herrn Jesus und seine Herrschaft anerkennen, als dass er jetzt der Herr ist und nicht mehr wir, das kann sich so ein bisschen über eine Zeit hinweg erstrecken, dann kann man nicht sagen, wann der Geburtstag war. Aber wichtig ist, dass man sagen kann, ja, ich habe den Herrn Jesus aufgenommen, ich habe meine Schuld bereut, ich habe meine Sünden bekannt, was mir so bewusst war. Später fallen einem dann noch weitere Sünden ein, kann man dann weiter bekennen. Und immer danken für die Vergebung, ja, das freudig in Anspruch nehmen und wirklich vertrauen, der Herr Jesus hat alles gut gemacht, so entsteht dann auch Heilsgewissheit. Ja, und da kann man ja nicht an einem bestimmten Tag, aber jeden Tag danken für die Erlösung. Ja, aber damit wollte ich ja Vers 1 und 2 in unserem Kapitel vorstellen. Jetzt geht es hier um den Kalender der Erlösung. Und da steht in Vers 3, redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht, am 10. dieses Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Am 10. Nissan mussten also alle Israeliten ein Lamm, ein einjähriges Lamm, das sind übrigens nicht so kleine, ganz, ganz kleine Lämmer, sondern ein Jahr, die sind erstaunlich groß, ja, und haben bereits 4 Liter Blut, das wird noch wichtig sein, aber die haben das also ins Haus genommen. Man muss sich vorstellen, wir haben für unsere 3 Töchter mal 3 Ziegen gekauft, eine für jede, aber die durften nicht zu uns in die Stube kommen. Ist nicht so gut. Es gibt schon genug Arbeit ohne Ziegen. Und ja, aber da, die durften, die standen ja sowieso vor dem Auszug, ja. Da würde ich auch noch einen Geist ins Haus nehmen. Aber eben, die hatten das da in ihrem Wohnhaus und konnten mit dem Lamm spielen. So schön. Und dadurch entstand eine gefühlsmäßige Beziehung zu dem Tier. Und dann heißt es aber weiter, Vers 4, und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der Nächste an seinem Haus, nach der Zahl der Seelen, jeden sollt ihr nach dem Maß seines Essens rechnen, auf das Lamm. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, ein männliches, einjährig, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es schlachten zwischen den 2 Abenden. 4 Tage später, nachdem die Bindung da war, wird es geschlachtet. Und das war natürlich schmerzlich für alle Kinder. Aber Gott wollte, dass die Kinder nicht, dass sie ein Trauma hatten, aber dass es wirklich schmerzte. Das Lamm muss sterben. Ja. Da konnte der Vater erklären, den Kindern und besonders dem erstgeborenen Sohn, der eigentlich in der Nacht vom 15. dann hätte sterben sollen, wie alle Erstgeborenen in Ägypten. Weil alle Sünder sind. Und Gott ist gerecht und er muss richten. Aber da konnte der Vater sagen, schau, es gibt eine Ausnahme, dass Gott uns nicht richtet. Und zwar, wir müssen jetzt das Lamm schlachten. Und weil das Lamm stirbt, anstatt du, darfst du überleben. Und es wird klar gesagt, ein Lamm ohne Fehl, also nicht eines, das hinkt oder an einem Auge blind ist oder nicht gut hört. Ein vollkommenes Lamm als Hinweis auf den Herrn Jesus, der für uns sterben konnte, weil er vollkommen war. Ein Lamm ohne Fehl und ohne Flecken, sagt 1. Petrus 1. Und dann mussten sie das in Verwahrung nehmen Und so war das übrigens am 10. Nissan, ritt der Herr Jesus vom Ölberg her, das war am Sonntag, ein nach Jerusalem, von der Volksmenge gepriesen als König Messias. Und da kam das Lamm Gottes am 10. nach Jerusalem, gewissermaßen in Verwahrung. Aber dann, wie wir sehen werden, am Tag, als dann der Verderber durch Ägyptenland ging, das war der Tag, wo der Herr Jesus für uns starb. Ja, wir haben gesehen, es muss dann geschlachtet werden zwischen den zwei Abenden. Das ist ein ganz eigenartiger Ausdruck. Dem sagt man Hebraismus. Also eine Ausdrucksweise, die typisch hebräisch ist. Ich weiß, es gibt auch Anglizismen. Das sind Ausdrücke, die typisch englisch sind. Wenn man sagen will, es hat geschüttet mit Windfäden, dann sagt man auf Englisch, es hat Katzen und Hunde geregnet. Ja, wenn man das dann mit Google übersetzt, das kommt nicht gut. Ja, weil Google nicht intelligent ist. Das ist eine dumme Maschine, aber die sehr gut programmiert ist. Aber es bleibt eine Maschine und es entsteht kein Bewusstsein. Aber eben, es ist so, dass das ein typischer Ausdruck ist im Hebräischen zwischen den zwei Abenden. Das meint die Zeit, wo die Sonne ab 3 Uhr runtergeht, bis sie dann um 6 Uhr hinter dem Horizont runtergeht. Diese Zeit. Und dann hat man also um 3 Uhr die Lämmer geschlachtet. Ab 3 Uhr. Und der Herr Jesus ist ja gestorben am Kreuz um 3 Uhr. Also die Uhrzeit ist ganz eindrücklich, die Übereinstimmung. Und dann Vers 7, und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Pfosten an den Türsturz tun, an den Häusern, in denen sie essen. Und sie sollen in dieser Nacht das Fleisch essen, gebraten am Feuer, und ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie essen. Sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen und keineswegs im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, seinen Kopf samt seinen Beinen und samt seiner Eingeweide. Und Vers 11, und so sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Eile, es ist das Passa des Herrn. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch schonend vorübergehen. Passach heißt das, schonend vorübergehen. Passach. Und daraus gibt dann das eben Pessach. Und wir sagen auf Deutsch Passa. Ja, und ist das nicht wunderbar? Das Blut musste also an die Türe, an den Türpfosten und Sturz angebracht werden. Und Gott sagt, sehe ich das Blut, werde ich vorübergehen. Jetzt muss man sich vorstellen, ein Junge, vielleicht 17 Jahre, und an diesem Abend, als dann nach der Schlachtung der Lämmer am 14. am Nachmittag, Sonne untergegangen war, um 6 Uhr, beginnt der 15. Nissan. Das ist der Tag, an dem der Herr Jesus dann am Kreuz gestorben ist. An diesem Abend mussten sie das Passa essen. Und der 17-Jährige sagt, ist ja so meine Fantasie, ja. Aber wir sehen, sehr realistisch. Papa, ich habe furchtbare Angst. Wieso? Der Verderber wird hindurchgehen und er tötet alle Erstgeborenen in Ägyptenland. Ja, bei uns nicht. Ja, aber vielleicht bei uns wird er reinkommen. Nein, Gott hat gesagt, sehe ich das Blut, schau, es ist da. Sehe ich das Blut, werde ich schon an euch vorübergehen. Ich habe trotzdem Angst. Und dann in dieser Nacht, es gab ja ein unglaubliches Geschrei in Ägypten. In keiner Familie. Es gab keine Familie, wo kein Toter war. Und man muss sich vorstellen, wenn man dann gehört hat, die Schreie, da, bei den Nachbarn, bei den Ägyptern, Und der Junge sagte, ich habe so Angst. Aber gehen wir in ein anderes Haus. Und der Junge, sagen wir mal 18, sagt, Papa, ich bin so froh. Ich bin so ruhig. Der Verderber geht durch Ägypten und ich weiß, er wird mir nichts antun, denn Gott hat versprochen, sehe ich das Blut, so werde ich schon an euch vorübergehen. Welche von diesen beiden waren sicher? Beide genau gleich. Also, das hängt nicht ab von unserem persönlichen, subjektiven. Und es gibt Gläubige, die sind so Zweifler. Kommt es immer wieder auf, vielleicht doch nicht. Und dann muss man geduldig erklären und wieder Mut machen und nochmals sagen. Und andere ergreifen das und sie haben so den Genuss der Rettung und der Sicherheit des Glaubens. Man denkt, es gibt viele Gläubige, die auch so belehrt sind, dass sie wieder das Heil verlieren könnten. Und man kann dann wirklich, wenn man sie näher kennenlernt, erleben, wie eine tiefe Unruhe da ist im Glaubensleben. Schon ein Vertrauen auf den Herrn und ein Gehen mit dem Herrn, aber irgendwie immer diese Unruhe. Und das ist so schön, dass der Herr das nicht will. Er hat gesagt in Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Und was bedeutet das? Meinen Frieden lasse ich euch. Der Jesus hat am Kreuz Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Kolosser 1. Und wir haben ganz grundsätzlich, wenn wir uns bekehrt haben, Frieden mit Gott. Und das heißt, ich weiß, Gott hat nichts mehr gegen mich. Sein Zorn ist nicht mehr gegen mich. Und das muss man aber im Glauben erfassen, dann kommt man innerlich zur Ruhe. Und weiß auch nach Römer 8, 37 bis 39, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendetwas wird uns zu scheiden vermögen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Diese Stelle wurde ja noch gelesen am Tisch in der Familie Tenboom. Gerade bevor die Razzia kam mit den SS und die Familie abgeführt wurde ins Konzentrationslager, weil sie Juden versteckt hatten. Sehr intelligent in Zwischenwänden, aber das Ganze fiel auf und die hatten noch diese Stelle gelesen. Ich denke, überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und. Und wenn alles noch nicht genannt wäre, dann wird noch am Schluss hinzugefügt, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und diese Gewissheit, diese Ruhe dürfen wir haben, wenn wir das so erfasst haben, auch gesund belehrt worden sind über die Sicherheit des Heils. Und dann können wir sagen, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Aber wir wissen, in den Umständen unseres Lebens, da kommt manchmal so viel Unruhe rein. Und Dinge, man kann nicht mehr schlafen, weil man immer daran denken muss. Und ja, das ist manchmal verzehrend, so eindrücklich, wie das Jakob beschreibt in 1. Mose. Er sagt, dass er als Hirte schlaflos war in den Nächten und Kälte und Frost, Hitze und Frost gelitten hat. Ein Hirte muss mit schlaflosen Momenten rechnen. Aber das haben wir alle. Und diese Unruhe, die manchmal in unser Herzen kommt und dann heißt es in Philipper 4, Vers 6, wir sollen das alles dem Herrn sagen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne oder Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dass Gott uns unser Denken auch einhüllen kann, sodass es zur Ruhe kommt. Und das ist das, was der Herr Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist der Friede, den der Herr Jesus als Mensch hier auf der Erde empfunden hat in seinem Herzen. Sein Friede. Und er ging durch so viel Schreckliches hindurch. Und wir lesen in Hebräer 12, Vers 3, dass er den Widerspruch der Sünder gegen sich erduldet hat. Menschen haben gegen ihn gesprochen und haben das, was er getan hat, kritisiert. Und das, was er gesprochen hat, kritisiert. Und was er gemacht hat, kritisiert. Sie haben gegen ihn gesprochen. Und der Herr Jesus in der Gemeinschaft mit dem Vater hat diesen inneren Frieden gehabt. Und ich möchte das illustrieren an einer Stelle, in Matthäus 11. Vers 25. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Warum musste Johannes, inspiriert durch den Heiligen Geist, schreiben zu jener Zeit? Damit wir wissen, das war in der Zeit von den Versen davor. Und in Vers 20 heißt es, dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, das ist die Stadt, 212 Meter unter dem Meeresspiegel, wo der Herr Jesus dann gewohnt hat, während der 3 Jahre öffentlichen Dienstes. Er ist von Nazareth dorthin gezogen. Also er ist vom Himmel her herabgekommen auf diese Erde, aber das hat nicht gereicht. Er ging auch nicht runter bis ans Meer, hat nicht gereicht. Er ist noch weiter runtergegangen, minus. Ja? Und dort in Kapernaum hat er gewohnt, in dem Haus von Petrus. Und da sagt er, und du Kapernaum, die du zum Himmel erhöht worden bist. Na, welche Stadt kann sagen, der Tröster ist zu uns gekommen und hat bei uns übernachtet. Kapernaum heißt Dorf des Trostes. Der Tröster ist dahin gekommen. Zum Himmel hoch erhöht diese Stadt von 212 bis zum Himmel, minus 212 bis zum Himmel. Und dann sagt der Herr Jesus, bis zum Hades, ins Totenreich, wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Land von Sodom wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Welche Enttäuschung! Ich sage bei dem Herrn Jesus nicht Frustration. Bewusst nicht. Das ist ein psychologischer Begriff. Frustration. Und kommt von Lateinisch frustra, vergeblich. Ja, jetzt immer vergeblich, dann ist man frustriert. Bei mir würde ich sagen, da und da war ich frustriert. Aber bei dem Herrn Jesus sage ich das nicht. Eben, einfach, das passt nicht zu ihm. Aber welche Enttäuschung. In diesen 3 Ortschaften, die ziemlich nahe beieinander sind, gerade im Norden vom See Genezareth, Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Man kann das auch nennen, das Evangeliendreieck. Da hat der Herr Jesus am meisten gepredigt und am meisten Wunderwerke getan. Und da haben sie am wenigsten auf ihn gehört. Das ist so enttäuschend. Wenn man sich einsetzt und macht und... Wen interessiert's? Man muss sich vorstellen, Paulus... 66, 67 in der Todeszelle in Rom und dann schreibt er an Timotheus in Ephesus, sagt er, alle, die in Asia sind, haben mich verlassen. Asia? Das ist ja die Provinz, wo Ephesus die Hauptstadt war. Ja. Es gab noch einige, aber die haben alle gesagt, Paulus, sind von ihm weggegangen. Sind den Christen geblieben. So eine Frustration. Und er wusste, ich kann nicht mehr zurückgehen, ich kann nicht mehr irgendwie etwas klären oder etwas verändern. So eine Enttäuschung. Also genauso wie der Herr Jesus hier so enttäuscht gewesen sein muss, Und dann heißt es hier, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich. Und in Lukas 10, eine Parallelstelle, heißt es, frohlockte in seinem Geist. Woher kommt dieser Friede? Ich möchte diesen Frieden. Ja, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Das ist doch wunderbar. Da kann man wirklich erleben, es ist traurig, Frustration zu erleben. Aber dann, der Herr gibt uns diesen Frieden. Und der Friede hat oft schnelle Beine. Darum heißt es ja in Hebräer 12, jaget dem Frieden nach. Mit allen. Ja, er hat schnelle Beine. Und eben der Herr Jesus will uns ihn immer wieder neu geben. Und dann zu jener Zeit sagt er, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Und dann Vers 26, ja, Vater, denn es war wohlgefällig, so war es wohlgefällig vor dir. Dass eben nur die Unmündigen, die wirklich wollen, denen geht es auf. Und all die Stolzen, die meinten, sie wüssten es besser, denen wurde es. Und der Herr sagt, ja, Vater. Und wir kennen, was wir sagen, vielleicht nicht direkt, aber im Herzen drin. Nein, Vater. Und der Jesus hat gesagt, ja, Vater. Ja, das erklärt uns so, was das bedeutet, diesen Frieden immer wieder ins Herz zu bekommen. Und dieser Friede ist natürlich gegründet auf den grundsätzlichen Frieden, dass man weiß, es ist alles gut. Und wie wunderbar, wenn wir denken, wer weiß, ob er heute vielleicht gehen muss. Aber wir dürfen allezeit bereit sein, in dem Sinn, dass wir ganz genau wissen, dann werden wir droben einmarschieren. Diese Gewissheit, das haben die Menschen um uns herum nicht. Und wir kennen das. Und darum sind wir aufgerufen, eben dieses Evangelium hinauszubringen. Und eigentlich hatte ich den Wunsch im Herzen, noch ein paar Kapitel weiterzugehen, aber jetzt ist Viertel vor, darum stoppe ich und deute nur noch an. In dieser Nacht schließlich gehen sie aus Ägypten hinaus. Und zwar mit erhobenem Haupt. Ja? Und so sollen wir auch den Weg gehen. Der Jesus sagt in Lukas 21, hebet eure Häupter, wenn ihr die Endzeitzeichen seht, weil eure Erlösung naht. Sie sind rausgegangen und dann plötzlich begegneten sie der Wolkensäule, der lichten Wolkensäule, Kapitel 13, die nachts eine Feuersäule war. Und die hat sie geführt, jetzt aus Ägypten durch die Wüste. Und am Tag eine Rauchwolke, eine lichte Rauchwolke, eine wunderbare, glänzende, sie wird genannt die Herrlichkeit Gottes. Also, das ist nicht da wie bei Gösgen. Ich denke manchmal bei Gösgen, wenn ich so fahre, der Autobahn, und dann ist gerade die Sonne im Hintergrund, ja, und geht da im Westen runter, und dann gibt es, dann leuchtet das so raus, dann denke ich ein bisschen an Tschechina. Ja, und eben am Tag, wo man auch den Blick hat, ja, jetzt sehe ich da ziemlich weit, ja, bis zum Horizont. Aber nachts sieht man nichts. Und so gibt es Zeiten in unserem Leben, wo wir eigentlich ziemlich weit sehen, wie es weitergehen soll, könnte. Wir haben ja nichts in der Hand. Aber dann gibt es auch Dinge, wo wir uns vorkommen wie in einer Nachtwanderung. Die Feuersäule, mehr sehen wir nicht. Aber das Wichtige ist, der Herr führt uns. Er führt uns durch sein Wort, durch seinen Geist, Römer 8, der in unserem Herzen Zeugnis gibt, Gewissheit gibt, wenn wir in Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Und der Herr kann auch Geschwister brauchen, die uns raten. Und dann sehen wir, wie die Ägypter, wie sie weitergingen durchs Rote Meer. War eine wichtige Etappe, um wirklich alle Verbindungen zu früher abzuschneiden. Wenn es ihnen dann plötzlich reuig werden sollte, dann wussten sie, oh, zurück können wir nicht mehr. Das Rote Meer wird sich nicht noch einmal teilen. Ja? Und so ist es wichtig, dass wir nach der Bekehrung alle Brücken zum alten Leben abbrechen. Und dann sehen wir, es gab Durst und Hunger, aber der Herr gab Wasser aus dem Felsen und er gab Wasser aus dem Felsen und Brot vom Himmel, das Manna. So sehen wir in Etappen, das hätte ich jetzt eben noch gerne angehängt, wie der Herr geführt hat. Und einfach so noch als kleine Zugabe. Und dann Schluss. 2. Mose 15, 27. Und sie kamen nach Elim. Und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen. Und sie lagerten dort am Wasser. Die gingen durch diese sengende Hitze. Ja? Jetzt wissen wir ein bisschen, was sengende Hitze ist. Hätte ich da jetzt im Winter gepredigt, wäre ganz anders. Ja? Aber richtig, durch die sengende Hitze und Durst. Und plötzlich kommen sie nach Elim. Völlig unerwartet. 12 Wasserquellen. 70 Palmbäume. Und da musste ich dann denken, was mir meine Frau mal beigebracht hat. Wenn Gott uns in unserem Leben manchmal Dinge tut, die wir gar nicht erwartet haben, und die sind einfach nur schön, hat sie gesagt, das sind les caresses de Dieu. Gottes Liebkosungen. Wir sprechen viel Französisch, immer wieder. Ja, les caresses de Dieu. Das ist genau das. Und das lässt uns der Herr auch auf unserem Weg immer wieder erleben. Es ist schwierig, durch die Wüste zu gehen. Und es gibt so viele Herausforderungen. Und wir müssen uns im Klaren sein. All die Stimmen, die wir hören, die uns verwirren können. Und dann wieder unterscheiden, welche Stimme muss ich hören, die wirklich dem Wort entspricht. Ja? Und wir sind so herausgefordert. Und so viele Meinungen gibt es, auch unter Gläubigen. Und was ist richtig? Es ist eine Herausforderung, der Weg der Nachfolge. Aber dann dürfen wir erleben, wie der Herr uns führt, uns nach Elim bringt. Völlig überraschend. Diese Erfrischung unter den Palmen, bei den Wasserquellen. Ja, erinnert ganz an Psalm 23. Ihr merkt, ich kann fast nicht mehr aufhören. Er führt mich zu stillem Wasser. Ja, der Hirte führt auch durch die Wüste, dieses stille Wasser, wo man zur Ruhe kommt im Herrn.